Hier in der Jölle, es ist immer spannend für mich, wenn ich im Bezirk oder in anderen Gemeinden unterwegs bin. Wie sieht das Vorprogramm aus? Ich weiß schon einiges. Also Sabine und ich haben uns abgestimmt im Vorfeld. Es war spannend, die ganze Woche hindurch, wie wir Mails ausgetauscht haben. Und heute Morgen kam die Frage, als wir uns kurz zurückgezogen haben, was für ein Oberbegriff oder was für einen Titel gibst du deine Predigt? Und ich dachte, ja, das war genau die Erfahrung mitten in der Nacht, als ich aufwachte. Wagnis der Nachfolge oder gewagte Nachfolge. Und ihr habt vorhin gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ist ein Wagnis. Ein Wagnis, wo man vielleicht zwischendurch denkt, naja, ich gehe dann ganz weit weg von Jesus, wie wir das vorhin im Lied gehört haben. Und manchmal bin ich ganz nah bei ihm. Aber es bleibt ein Wagnis. Ich würde ganz gerne eine Frage stellen im Voraus. Was für Sprüche haben die Eltern euch mit auf den Lebensweg gegeben? Wie seid ihr von euren Aussagen geprägt worden? Wäre spannend, das nachher nach dem Gottesdienst zu erfahren. Vielleicht ist es so, je älter man wird, umso weniger kommt man von seiner eigenen Kindheit weg, von den Sprüchen, die man in der eigenen Kindheit erfahren hat. Ich höre manchmal noch in aller Deutlichkeit, was meine Eltern mir damals gesagt haben, und manchmal habe ich das scherzhaft, mal ernsthaft und meine eigenen Kinder weitergegeben. Vielleicht die jüngeren Leute können dann ihre eigenen Eltern fragen und sagen, ja, was habt ihr für Sprüche mitgegeben? Was haben sie von uns mitbekommen, was die Weichen ihrer Lebensbahn betrifft? Und diese Frage muss ich mir als gestandenem Familienvater, als Opa immer wieder stellen. Das Gute, das Aufbauende vielleicht, so im Sinne von, wow, da bin ich richtig stolz auf dich oder das hast du wirklich toll gemacht. Sind solche Aussagen unser Erbe oder überwiegen die bedenklichen, die kritischen, die hinterfragenden Sprüche? Und manches, was ich gehört habe, war vielleicht von meinen Eltern nicht so verletzend gemeint, aber das kam so an, das saß fest, mein ganzes Leben. Zum Beispiel bei benoteten Hausaufgaben oder Schulzeugnissen. Ja, wenn eine Aufgabe sich lohnt, dann lohnt es sich richtig zu machen. Oder das ist soweit in Ordnung, aber es gibt Luft nach oben. Das heißt, es könnte besser werden. Und das gilt mir auch als Bezirksvorsitzender. Was kann ich besser machen? Immer wieder. Und gerade im Hinblick auf den Bibeltext heute, den wir betrachten werden, höre ich sehr deutlich heraus, was meine Eltern immer wieder gesagt haben. Wer eine Arbeit beginnt, muss sie auch zu Ende führen. Oder wer A sagt, muss auch B sagen oder B tun. Und ich denke, solche Aussagen kennt jeder von uns. Und diese Erklärungen gingen mir so ins Fleisch und Blut als Kind, als Jugendlicher, dass ich irgendwann mal überrascht war, dass sie nicht in der Bibel zu finden waren. Und trotzdem entdecke ich darin manches, was Jesus sagt, wenn er mit seinen Jüngern redet. Und so spricht Jesus in allem Ernst und in aller Eindringlichkeit mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Und gerade solche Aussagen fordern heraus, auch uns, die wir jahrzehntelang mit ihm unterwegs sind, die von sich sagen, ja, ich weiß das alles und ich folge Jesus schon nach. Denn unsere Nachfolge lässt sich immer wieder hinterfragen. Wir müssen unseren Standpunkt immer wieder feststellen, inwiefern wir noch mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen spricht Jesus über den Ernst der Nachfolge. Denn diese Lebensorientierung lässt sich nie auf die leichte Schulter nehmen, egal wie lange wir mit ihm unterwegs sind. Auch wenn wir meinen, wir wissen genau, was es auf sich hat. Es geht nicht um fromme Antworten, die ich richtig beantworte, sondern es geht letztendlich darum, ob mein Herz mit dem Herzen Jesus, von Jesus schlägt, im selben Rhythmus, wie ich es vor kurzem gehört habe. Ob mein Blick in die Richtung schaut, wie Jesus blickt. Ob mein ganzes Leben davon durchdrungen wird, was er mit mir vorhat. Und ich merke, ich bin längst nicht damit fertig. Und ich hoffe und ich mute euch zu, dass jeder von euch das sagen kann. Ich bin noch nicht mit Jesus fertig und er nicht mit mir. Und so geht es in unserem heutigen Bibelabschnitt zu. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Wie so oft kommt jemand auf ihn zu, sucht das Gespräch mit ihm, und von dieser Begegnung und dem entstehenden Gespräch hören wir oder lesen wir im Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also wenn ich diesen Text lese, könnte man eigentlich nur begeistert sein, wie diese unbekannten Männer auf Jesus zugehen und mit ihm ins Gespräch kommen. Da könnte man sagen, wow, was ist das für eine Nachfolgebereitschaft, eine Aufgeschlossenheit, eine unmittelbare Offenheit. Sie wollen dabei sein, sie wollen sich einbringen, mit Jesus unterwegs sein, mit sich miteinander verseilen lassen, wie wir das hier sehen. Und wer würde so eine starke Erklärung von sich geben? Ich will dir folgen, wohin du gehst. Müssen wir nicht sagen, ja, gerade solche Menschen brauchen wir, die ohne Wenn und Aber Jesus nachfolgen? Keine Grenzen, keine Einwände, sowas bräuchten unsere Gemeinden viel mehr, da könnten wir nur begeistert sein. Aber wie reagiert Jesus? Ist es nicht befremdend, vielleicht sogar entmutigend oder ernüchternd, denn er empfängt diese Männer nicht mit offenen Armen und sagt, nee, toll, gerade auf dich habe ich gewartet, du bist mein Wunschkandidat. Nein, Jesus weist auf die harten Umstände hin, wenn man mit ihm unterwegs sein will, indem er auf eine Unbequemlichkeit verweist, ein Verzicht auf all das, was das Leben gemütlich ausmacht, kein Ruheplatz, kein kuscheliger Rückzugsort. Es ist nicht ein Schlag ins Gesicht für diese Männer, die Jesus einfach nur nachfolgen wollen, eine kalte Dusche, ein Tritt vor Schienbein. Und wenn Jesus mit diesen Männern in diesem Bericht so spricht, wie sieht es mit ihren Antworten aus? Der eine entschuldigt sich, dass er seinen Vater zuerst begraben muss und ein anderer Mann erklärt auch seine Bereitschaft. Aber diese Erklärung bekommt gleich eine Einschränkung. Erlaube mir, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Verständlich. Und wie geht Jesus damit um? Ganz schön ruppig. Lass die Toten ihre Toten begraben und wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und vielleicht kommen wir zurecht ins Nachdenken, dass wir zu Jesus sagen müssen, ist es nicht zu hart, nicht zu radikal? Was verlangst du von mir? Vielleicht nach dem Spruch meiner Eltern, wer A sagt, muss auch B sagen. Ist es nicht abschreckend, wenn wir Menschen einladen, Jesus nachzufolgen und wir dann heute Morgen hören, was letztendlich gesagt wird über die Nachfolge? Und was ist mit den sogenannten niederschwelligen Angeboten in unseren Gemeinden, wenn wir suchende Menschen nicht brüskieren wollen? Wie wäre es mit eurer Suppe mit Herzaktion, wenn ihr mit so einer Aussage auf einen eurer Besucher zugehen würde? Wäre das nicht zum Davonlaufen? Und bei diesem letzten Mann schiebt Jesus diese sehr verstörende Erklärung hinterher. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und gerade diese Aussage, die hat es in sich. Und ich merke, ich werde nicht so leicht damit fertig, weil Jesus mich selbst damit in Frage stellt. Mich als Christ, so wie ich mit ihm Tag für Tag nachfolge. Und wenn wir mit uns selber und miteinander ehrlich sind, dann entdecken wir, gerade diese Frage, diese Aussage, die gilt jedem von uns heute Morgen. Denn es geht darum, wie wir als Nachfolger mit Jesus unterwegs sind und wie es mit unserer Blickrichtung in der Nachfolge Jesu steht. Und letztendlich, wie Gott uns als Nachfolger Jesu gebrauchen will. Denn immerhin, wir haben alle den Anfang gemacht, um die Worte Jesu aufzugreifen. Wir haben schon die Hand an den Pflug gelegt. Wir gehen weiter, wir ziehen die ersten Furchen hinter uns. Wir setzen uns für ihn ein, mit allem Auf und Ab in der täglichen Jesus-Nachfolge. Und so haben wir in diesem Text dieses Bild aus der Landwirtschaft. Für uns, die wir mit dem Leben auf dem Land wenig Berührungspunkte haben, ist der Vergleich nicht ohne. Und da müssen wir uns vor Augen malen lassen, wie Jesus das eigentlich gemeint hat. Für die damaligen Menschen selbstverständlich, so wie die Gleichnisse, die Jesus erzählt, um das Reich Gottes zu veranschaulichen. Und vielleicht denken wir an ein Lied, wie im Märzen der Bauer sein Rösslein einspannt. Etwas, das im Jahr 2024 romantisch verklärt ist. Ein Bauer auf seinem Feld, der hinter seinen Ochsen oder Pferden läuft und den Pflug führt. Denn der Acker muss vorbereitet werden. Da muss die Furche richtig gerade sein. Da zählt die Blickrichtung, das Ziel. Was für ein Chaos würde entstehen, wenn der Ackerknecht ständig nach hinten schauen würde. ob er seine Arbeit richtig machen würde. Aber wenn ich unterwegs bin, dann entdecke ich, wie der heutige Landwirt beim Pflügen immer wieder zurückschauen muss, damit die Furchen gerade werden, dafür sorgen, dass der Pflug richtig in die Erde geht. Also genau hinsehen, auch nach hinten, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber die grundsätzliche Blickrichtung in diesem Vergleich ist für Jesus in seiner Aussage so wichtig, dass wir nicht zurückschauen. Wir werden nämlich gefragt, wenn wir den Weg mit ihm beginnen, und worauf schauen wir zurück? Was prägt unseren Blick? Womit beschäftigen wir uns? Und Jesus spricht sehr deutlich über diese Blickrichtung. Er verweist auf die Gefahr des Zurückschauens. Aber so abwegig ist diese Blickrichtung nach vorne nicht. Wer seinen Kindern das Fahrradfahren beigebracht hat, kann auch ein Lied davon singen. Ich bin froh, dass ich das längst hinter mir habe. Den Kindern nicht nur einen Schwung mit auf den Weg geben, sondern sie auffordern, schau nach vorne, nicht zurück, nicht zur Seite. Und ähnlich ergeht es den Hochseilartisten, wenn sie auf einem Seil über einem tiefen Abgrund balancieren. Schau nach vorne, auf das Ziel hin, so wie in der Geschichte, die wir vorhin am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Oder denken wir, wie es war, als wir das Autofahren lernten. Blick nach vorne, klar, unabdingbar, aber ich muss auch lernen, mit dem Rückspiegel, mit dem Seitenspiegel umzugehen. Konzentration, genaues Hinschauen, Durchhaltevermögen. Und das ist es, was Jesus mit dieser Aufforderung in Verbindung bringt. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und Jesus spricht in aller Ernsthaftigkeit mit den Menschen, die ihm nachfolgen wollen, weil sie von ihm angesprochen worden sind. Und wie beim Pflügen ist die Frage der Nachfolge herausfordernd, sogar anstrengend, was sie mein ganzes Leben in Anspruch nimmt. Also nichts für ein paar Stunden in der Woche, die Bibelstunde, der EC-Kreis oder Gottesdienst am Sonntag. Jesus erwartet volle Hingabe, 24/7. Das muss ich nicht alleine stemmen. Ich trage nicht die alleinige Verantwortung, denn ich habe Jesus. Er geht mir zur Seite, er sichert mir seine Nähe zu, gerade wenn wir seine Worte lesen. Ich bin bei euch alle Tage, also wirklich 24/7, bis an das Ende der Welt. Also, es heißt, ich muss mir im Klaren sein, ich darf nicht leichtfertig damit umgehen. Und gleich zu Anfang soll mich mein Ziel und die verbundene Richtung eindeutig sein. Und da kommt meine Kindheit nochmal hoch, denn ich höre meinen Vater sagen, wenn eine Aufgabe sich lohnt, dann lohnt es sich, diese Aufgabe richtig zu machen. Ich denke, jeder von uns schaut in seinem eigenen Leben zurück. Es ist menschlich und ich denke, mit zunehmendem Alter ertappt man sich dabei, manches Gewesene im eigenen Leben nochmal ins Gedächtnis zu holen. Aber worauf schaue ich zurück? Worauf schaut ihr zurück? Als Familie auf den gemeinsamen Urlaub, wie jetzt in den Sommerferien? Als Sportinteressierte auf die EM-Siege und Niederlagen? Ich sage nichts über England. Oder als Rentner auf den Beruf, als Gemeinde auf Erweckungszeiten, als Christ auf Gottes Führung? Ich gebe zu, ich blicke auch gern zurück, wenn mein Handy mich immer wieder daran erinnert, was ich genau vor einem, zwei oder drei Jahren gemacht habe. Da schaue ich gern. Erlebnisse in meinem Gedächtnis. Und als Christen können und sollen wir durchaus auf Vergangenes zurückblicken, uns erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich bin überzeugt, wenn wir miteinander ins Gespräch kämen, dann würden wir auf Meilensteine in unserem Leben zurückschauen, wo wir Gottes Führung, Gottes Treue und Gottes Barmherzigkeit in konkrete Formen erfahren haben. Und nicht nur wir als einzelne Christen haben diese Blickrichtung, sondern auch als Gemeinde, als ihr hier in der Jölle Zeiten des Aufbruchs, durch Seminare, durch Erweckungen, durch Begegnungen. Und unser Glaube, auch der Glaube im Judentum, ist ohnehin von solchen wichtigen Ereignissen geprägt. Das lesen wir momentan in der Bibellese. Die Meilensteine auf dem Weg aus der Sklaverei in das verheißene Land. Und Sabine hat vorhin den Psalm 103 vorgelesen, und das wird ganz eindeutig, wenn es heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also getan hat, gerade in der Vergangenheit. Und welche Erinnerungen stehen vor euren Augen? Und gerade wenn wir als Gemeinde das Heilige Abendmahl miteinander feiern, das habt ihr letzten Sonntag mit Olaf Wals getan, da schauen wir zurück. Und das wird jedes Mal bekräftigt, wenn wir in dieser Begegnung mit Jesus hören, nehmt und esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir werden an das erinnert, was Jesus für uns getan hat. Jesu Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Und in der katholischen Messe diese Woche wurde mir vor kurzem zugesprochen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also das Vergangene, das Zukünftige in einer Aussage, das ist in mein Blickfeld. Aber es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich mich an etwas erinnere oder ob ich ständig etwas vor Augen habe. Ist mein von dem gefesselt, was einmal war? Bin ich in der Vergangenheit gefangen? Vielleicht ertappt sich der eine oder andere und sagt, ja, früher war es alles besser, einfacher, unverkrampfter, ungezwungener. Da musste ich mich nicht so viele Gedanken machen. Aber Jesus meint es ernst mit uns. Der Weg mit ihm fordert ganz schön heraus. Und deswegen werde ich mit der Frage konfrontiert, was muss ich loslassen, damit ich etwas Neues von Gott geschenkt bekomme? Ich hoffe, dass ihr an die Predigt von letzten Sonntag zurückdenkt. Ich habe das schon vor 2 Wochen gehört. Gott will etwas Neues schaffen, gerade im Leben jener Frau, die wegen Ehebruch angeklagt wurde, wo Jesus eine neue Blickrichtung schenkt, dass sie von ihrem bisherigen Lebenswandel wegkommt und befreit wird, wo sie loslassen kann. Und wer mich kennt, weiß, dass Loslassen in diesen Monaten als Bezirksvorsitzende ganz konkret schwer ist. Aufgaben werden mir weggenommen, die meinen Blick so gefüllt haben, die meine Gedanken beschäftigt haben, die meine Zeit in Anspruch genommen haben. Und ich muss eine neue Aufgabe von Gott bekommen. Und vielleicht kann manche von euch das im eigenen Leben nachvollziehen. Wo lasse ich meine Hände neu füllen? Aber als Christen müssen wir uns von 2 Fragen warnen lassen. Was nimmt meinen Blick gefangen, gerade wenn ich meine Hand an den Pflug in der Nachfolge Jesu lege? Und wo bleibe ich in diesem Rückwärtsblick stehen, gerade als Christ? Im Zurückschauen stellt sich ebenfalls die Frage, in einem frommen Zusammenhang, habe ich nur die Sternstunden des Gemeinschaftslebens vor Augen? Vielleicht Evangelisation oder der Abschlussabend auf eine Freizeit? Lebe ich aus der Vergangenheit? Ernähre ich mich bloß vom Brot von gestern? Oder trinke ich nur abgestandenes Wasser der letzten Jahre, wie wir das bei Jeremia im 2. Kapitel in den letzten Tagen der Bibelstunde gehört haben? Oder entdecke ich wirklich für mich persönlich, Jesus will mich zu frischen Quellen führen. Und gerade im Hinblick auf das Zurückschauen beschreibt das Alte Testament ein sehr abschreckendes Beispiel. Abrahams Neffe Lot wird eindringlich gewarnt, seinen Wohnsitz zu verlassen, denn die Städte Sodom und Gomorra werden zerstört. Und deshalb schickt der Boten zu Lot mit der Aufforderung, er und seine Familie sollen die Stadt unverzüglich verlassen. Und Lot hört unmissverständlich: Sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Eine deutliche Warnung, was für eine Aufforderung. Die Lotsfrau hätte beherzigen müssen. Und das gilt uns ebenfalls. Und einige Verse weiter kommt in aller Nüchternheit und Knappheit die Aussage: Lotsfrau sah hinter sich und wurde zur Salzsäule. Ob das weibliche Neugierde war? Sie wollte wissen, ob es wirklich so passieren würde. Andererseits ist es erschreckend, dass diese Frau alles eingebüßt hat. Sie hat ihr Leben verspielt. Und daher die Frage, darf ich nie zurückschauen? Never look back, so steht es in einem Personalhandbuch. Schau niemals zurück. Wie wir dieses Wort niemals für uns durchbuchstabieren, ist eine tägliche Herausforderung. Gerade wenn wir diese Worte hören, die Jesus spricht. Darum geht es Jesus hier, denn er kennt die Gefahren des Zurückschauens. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht festklammern, sich nicht in der Vergangenheit aufhalten. In dem Lied, das wir nachher miteinander singen werden, spricht der Dichter Philipp Friedrich Hille eindeutig davon. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was da hinten, das mag schwinden. Ich will nichts davon. Und ähnlich sagt der Apostel Paulus: Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ich hoffe, dass das wirklich für euch so ist, dieses Ziel, dieser Blick nach vorne. Und wir werden dann von Hille ermahnt: Jesu, richte mein Gesicht Nur auf jenes Ziel, lenkt die Schritte, stärkt die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Klar, wir brauchen das erinnert werden, aber wir müssen auch nach vorne schauen, wie in der Kurzgeschichte am Anfang. Wir müssen in den Wagen steigen, das Vertrauen zu Jesus haben, der uns nach vorne über den Rand des Abgrunds bringt. Und in unserem heutigen Bibeltext spricht Jesus eindeutig davon, dass das Schauen mit einer Qualifikation verbunden ist, nämlich das Geschicktsein für das Reich Gottes. Geschickt, das kennen wir eigentlich aus dem Bereich der handwerklichen Fähigkeiten. Wenn ich zwei linke Hände habe, wenn es um manche Tätigkeiten im Haus und Garten geht, bin ich überhaupt nicht geschickt. Ich bin nicht dafür geeignet und ich bewundere diejenigen von euch, die hinten diese Renovierungsmaßnahme stemmen. Persönlich weiß ich, dass ich alles andere als geschickt bin. Ich kann nicht gut mit Werkzeugen umgehen. Und ich denke an Werner Gaul, den damaligen Hausvater im Friedrich-Blecher-Haus in Horn. Er saß neben mir im Gottesdienst und guckte sich meine Hände und sagte, ach, du bist bestimmt gut für Maurerarbeiten. Ich musste ihn enttäuschen, weil ich für sowas nicht geschickt bin. Die neue Genfer Übersetzung bringt den Sinn dieses Verses noch klarer auf den Punkt. Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ist es nicht hart? Ich bin nicht brauchbar für das Reich Gottes. K.O.-Kriterium, so nach dem Prinzip, du kommst für das Reich Gottes gar nicht in Frage. Und das sollen Jesu Worte sein. Und wenn ich die Lieder singe wie Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, oder mutig komme ich vor den Thron, wie passt das zusammen? Ich muss mich wirklich mit diesem Blick auseinandersetzen, passt das alles zusammen? Müssen wir nicht zu Recht sagen, wer ist überhaupt geschickt für das Reich Gottes und wer ist überhaupt brauchbar, gerade wenn wir ehrlich auf uns selber schauen? Mit unseren Kanten, mit unseren Baustellen, wo wir versagen und entmutigt sind. Und da denke ich, das, was wir vorhin gehört haben, das Lied von Manfred Siebald, nimmst du mich noch einmal an, ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nah bei dir war, was ich damals von mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Ferne richtig klar. Also es geht nicht darum, dass Gott eine Strichliste hat, was ich alles erfüllen muss, die Brauchbarkeitsvorgaben. Es gibt keinen Fragebogen mit Kästchen, die ich ankreuzen muss. Gott will mich ganz dabei haben, mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen Fragen, mit meiner Schuld, mit meinem Versagen. Er lädt mich ein, aber es verlangt von mir einen Blickwechsel, ein Loslassen von dem, was meinen Blick verdunkelt. Und deswegen kann Manfred Siebald sein Lied so abschließen. Herr, ich halte mich daran, ich darf kommen und du stößt mich nicht hinaus. Meine Flucht ist nun vorbei. Es ist gut, bei dir zu sein, bei dir zu Hause. Und sowas befreit mich unendlich von den Zwängen, dass ich alles richtig machen muss, wie ich es von meinen Eltern gehört habe. Jesus selbst bürgt dafür. Und deswegen singen wir gleich. Du hast Kraft, weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Dort wird's tönen bei dem Krönen. Gott ist es, der es schafft. Gott will mich dabei haben in seinem Reich. Er will mich für sein Reich einsetzen, in meiner täglichen Nachfolge, im Umgang mit den anderen hier in der Gemeinde und im Umgang mit Menschen, die ihn noch nicht kennen. Aber es geht nicht um meine Kraft, um meine Fähigkeiten. Ich darf mit ihm rechnen. Gott ist's, der es schafft. Ich muss mich und meine Blickrichtung ihm zur Verfügung stellen. Und so kommen wir zum Schluss und so bleiben drei Fragen für euch als Hausaufgaben. Was ist mir heute Morgen wichtig geworden? Wo habe ich noch Fragen, die ich mit Gott und mit anderen klären muss? Und wo muss ich im Gebet weiterdenken? Ganz konkret, wohin schaue ich? Nach vorne? Zurück? Was muss ich loslassen, weil Gott meine Hände neu füllen will? Und bleibe ich stehen oder gehe ich weiter? Wo und wie will Gott mich in seinem Reich und für sein Reich gebrauchen? Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Amen. Das Lied